Ja, es ist schon wieder Sonntag. Ich begrüße unsere Gemeinde, unsere kleine Schar. Und ich begrüße aber auch die Zuhörer über das Internet, die uns dort aufsuchen, die wir manchmal gar nicht kennen, die aber teilweise sich auch sogar melden. Hallo. Und ich begrüße unsere Trema-Gemeinde. Ganz klar, die heute nicht kommen können, die hören uns über Trema. Seid gesegnet. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und hier Präsenz natürlich auch und dass wir auch präsent wieder da sein dürfen. Ist doch auch schon toll, gell? Wir haben gestern Essen am Samstag gehabt und wir hatten ja vor Covid eine gewisse Zahl und wir sind dabei, diese Zahl wieder einzuholen. Und wir haben gestern, ich habe mir es sagen lassen, über 60 Leute gehabt, die bei uns gegessen haben. Es war ausreichend da, fast ausreichend. Eine Sache ist ausgegangen, aber das ist ja auch gut, wenn mal was ausgeht, dann wird das aufgegessen. Muss ja nicht immer Überfluss da sein, sondern es hat gelangt. Das ist wichtig. Und es gibt auch immer ein Wort dazu. Und das Wort habe ich gestern gebracht und das ging es ging um Jakobus 1. Und da wollte ich das heute etwas vertiefen. Das habe ich mir so angewöhnt, dass ich eigentlich die vom Heiligen Geist gegebenen Verse, die ich in der Woche im Kopf verarbeite oder bearbeite, die ich dann so ganz spontan bei Essen am Samstag bringe, live, und die dann am Sonntag nochmal verdichtet in die Predigt reinfließen. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und ich glaube, das kommt auch gut an, nicht?
Ja.
Ja, das habe ich auch das Gefühl. Ich kriege da auch Resonanzen und das finde ich toll. Wir haben heute, beschäftigen uns heute mit dem Jakobusbrief. Jakobus schreibt diesen Brief an die Israelis, also an die Juden, die in der Diaspora sind. Die sind in der Ferne, die sind also nicht zugegen. Das muss also nach 70 Christus, nach Christus gewesen sein, wo sie ja weggeführt worden sind. Und diese Aussage hat besondere Bedeutung, wie wir gleich hören werden. Und Conny, liest du uns bitte von Jakobus 1 den Vers 5 vor.
Den Vers 5. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum. Und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen.
Ist das nicht toll? Wenn wir diesen Vers rauspicken, dann macht das natürlich schon Sinn. Aber ich sehe ihm jetzt diesen Vers im Kontext. Bleib mal hier, das geht gleich weiter. Im Kontext zu den vorgehenden Versen. Und wenn wir da die Verse davor, 2 bis 4 lesen, da haben wir eigentlich, da geht es um Anfechtung. Und ist es nicht seltsam, jetzt plötzlich fängt er über Weisheit an. Da kann man sich fragen, was ist das? Gell? Er schreibt erst über Anfechtung. Und genau das bringen wir jetzt, dass beides zusammengehört. Aber wir lesen vorerst nochmal die Verse 2 bis 4.
Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen.
Toll, gell? So, und jetzt liest du nochmal den 5. Jetzt kriegt er nämlich eine andere Bedeutung.
Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden.
Das ist richtig. Lassen wir es mal da stehen. Hier ist doch die Anfechtung dabei. Und wenn wir damals hinschauen, dann sind das die Verfolgungssituationen, in denen die gelebt haben. Sonst wären sie ja nicht weggeführt worden. Aber diese Verfolgungssituation, die haben wir heute auch. Wenn wir nur einfach mal an ein Wort denken, Mobbing, das ist doch auch eine Verfolgung. Da werden Menschen verfolgt. Und so kann man eigentlich auch die Verfolgung sehen. Und das sagt es, da sollen wir um Weisheit bitten, was wir sagen sollen. Manchmal ist es auch richtig, dass man nicht den Mund aufmacht, so wie wir letztens bei zwei Abholern, die bei uns vor der Tür standen, die sie in die Wolle gekriegt haben. Das muss ja nicht sein. Aber da können wir auch handeln und dann können wir auch wiederum etwas machen, dass wir die auseinander mit Terminen versorgen. Das fällt mir so gerade ein. Das ist ja auch eine Verfolgung unter den Leuten, nicht? Und ich spreche jetzt von unserem Sozialdienst Rosenheimer Leibspeise, nur dass ihr wisst, wo ich bin. Die Verfolgung aber, die wir heute nicht nur allein haben, sondern auch die Anfechtung, die wir heute auch haben, da können wir um Weisheit bitten, wie wir diese Anfechtung überstehen. Und das ist ganz wichtig. Und das, es soll eben, Jesus hat verheißen, es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt, denn euer Vaters Geist ist es, der durch euch redet, heißt es in Matthäus 10, Vers 19. Und das ist das, was wir hier aktiv vorgegeben bekommen, wenn wir also um Weisheit bitten sollen. Fehlt es angesichts von Anfechtung und Verfolgung jemanden an Weisheit, jetzt ist wieder der Bibeltext, dann bitte er Gott, sie wird ihm gegeben werden. Vers 5 ist das. Und das ist der beste Ratschlag, den Jakobus eigentlich geben kann. Und wieder verbindet er auf wunderbare Weise die Weisheitslehre mit einem Wort von Jesus, bittet, so wird euch gegeben. Diese beiden Verse verbindet er in diesem Vers 5. Und Conny, lies uns doch bitte mal Sprüche 2, Vers 6, diese Weisheitslehre vor. Ganz kurz ist sie ja nur.
Denn der Herr schenkt Weisheit, von ihm kommen Erkenntnis und Urteilsvermögen.
Ja, und wenn wir im 5 den Rest letzten Satzen und macht dem ihm keine Vorhaltung. Ja, da zu den Segnungen kommen wir nachher. Jetzt bittet, so wird euch gegeben, Matthäus 7, Vers 7. Und jetzt kommt der zweite Teil von Vers 5 und das ist der volle Gotteslob. Gott, der allen aufrichtig gibt und es nicht vorrechnet. Das ist die Verbindung von Weisheit und Bitten. Das ist von Jakobus ganz vorzüglich rausgearbeitet worden. Gott, der allen aufrichtig gibt und nicht vorrechnet. Die ist aufrichtig, das können wir auch mit rückhaltslos oder ohne Hintergedanken. Gott hat nicht, eigentlich hat er es ja nicht verdient, aber ich gebe es ihm trotzdem. Solche Denkweisen sind Gott fremd. Die kennen wir Menschen nur, dass wir immer irgendwo noch sowas Negatives mitschwingen lassen. Und wenn wir das so sehen, dann ist es unser liebevoller und großzügiger Geber, den wir bei Gott haben, der will uns das vor Augen machen. Ihm ist jede Missgunst fremd. Und das zeigt sich auch genau durch Jesus. Es geht aber auch anders. Und das lesen wir jetzt in Vers 6.
Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird.
Ja, wir müssen uns einfach mal den Jakobusbrief genau anschauen. Jakobus zitiert pausenlos Jesus-Worte. Das sind alles Dinge, die schon mal vorher in den Evangelien aufgetaucht sind. Wenn wir zum Beispiel Matthäus 21, Vers 2 lesen, Conny. Da sagt Jesus, ja, das ist es. Das ist von dem.
Ja. Hm? Kapitel 21, 21.
21, 21, Entschuldigung, ja.
Nicht zwei. Ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur das tun, was mit dem Feigenbaum geschehen ist, ihr könnt dann sogar zu diesem Berg sagen, heb dich empor und stürz dich ins Meer und es wird geschehen.
Ja, wir reden hier natürlich von dem Urchristentum, aber diese Verse können wir heute auch für unsere Umwelt, für unser Leben, für unseren Glauben und für unsere Gemeinde in Anspruch nehmen. Und das ist so wichtig. Und jetzt kommen wir mal zu dem Wort zweifeln. Jetzt dauert es ein bisschen. Die Meereswoge, die vom Wind bewegt, hin und her getrieben wird. Und wenn wir mal da auf viele Ereignisse, viele Gegebenheiten aus der Bibel denken, die mit Meereswogen zusammenhängen, da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge. Und die Israelis hatten vor dem aufgewühlten Meer eine schreckliche Angst. Und bald wurde das aufgewühlte Meer zum Zeichen für die Gottlosen. Das waren die, die also nicht in dem Glaubensleben mit integriert waren. Und wenn wir jetzt mal uns das Bild machen von einem Schiff, ich hatte gestern ja auch so einige Dinge vorgetragen und ich als Mensch aus Hamburg Ich habe also schon einiges mit Wasser erlebt. Und wenn wir mit Seglern reden, die haben die ganze Welt umsegelt und haben überall alles bewältigt, auch Kap Horn und Feuerland und alles. Und in der Ägäis haben sie ihre Schiffe versenkt. Und ich bin in der Ägäis auf einem großen Schiff gewesen und ich sage euch, das hat so geschaukelt, das große Schiff. Und da, hier, wir reden hier nicht von so kräuselnden Wellen, wenn der Sonntagsnachmittagswind so über den See und so kleine Kräuselchen da drauf sind. Wir reden von richtigen Wellen. Und wenn wir von richtigen Wellen reden, dann habe ich da auch einiges erlebt. Und ich weiß, dass von Ibiza nach Formentera fährt eine Fährlinie, die manchmal nicht fahren kann. Und dann sind die Leute auf Formentera da und sehen am Morgen ihren Flieger, den sie per Charter gebucht haben, über sich wegfliegen, aber sie haben den Flugplatz auf Ibiza nicht erreicht, weil das Schiff nicht fahren kann, weil die Wellen so hoch sind, und ich rede nicht von Ruderbooten, ich rede von großen Schiffen, dass die Welle so hoch ist, dass die Schraube aus dem Wasser kommt, wenn das Schiff eintaucht. Und der Motor würde trocken laufen, würde kaputt gehen. Und da haben sich schon einige Boote ruiniert und die Kapitäne sagen, wenn die Welle so ist, so groß ist, dann können wir zwar technisch rausfahren, aber unseren Motor ruinieren wir und deshalb fahren wir nicht raus. Könnt ihr euch diese Welle ungefähr vorstellen? Ich habe auf einem Boot gesessen, das wie so ein Flugzeug aufgebaut war. Die Leute saßen so wie im Flugzeug. Und ich hatte den Sitz, nur dass ihr das euch vor Augen führen könnt, wo die Stewardess sitzt. Die guckt ja in den Gang rein und sieht die Menschen. Und der war nur frei und den habe ich bekommen. Und dann fuhr das Schiff los. Und ich konnte nur lachen. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ich habe schon viele Leute bei mir versucht, dass ich seekrank werde. Und das hat bisher keiner geschafft. Und als das Schiff abfuhr und nur erst leicht schaukelte, da sah ich, wie die Gesichter grün wurden und blass und die Leute immer stiller. Und dann kamen die Tüten und das Schiff hat echt auf dem Weg von Ibiza nach Formentera so geschaukelt, wie ich es als ich noch nie erlebt habe. Das waren Wellen, die waren so gewaltig, dass das Schiff nicht nur vorn und hin achtern und vorn eintaucht, sondern auch seitlich schlingert und dann mit der ganzen Kraft in die Wellen einstößt und dann mit der Wellenkraft wieder hochgehoben wird. Und da muss ich meine Erfahrung mit Segelschiffen, also mit etwas größeren Sportbooten, ich fahre immer als Vorschoter. Das heißt, du bist ganz vorne am Bug, weil du die Fock aufspannen musst. Und wenn du da sitzt und die Welle hat dich hochgehoben, dann musst du oben aufpassen, wenn du oben bist, dass du dich festhältst und wieder die Welle ist so kraft, die Wellenkraft ist so stark, dass sie die Gravität überwindet. Da bleibst du oben hängen und wenn das Schiff dann wieder raufkommt, kriegst du eine so geklatscht, dass du dir die Knochen brechen kannst. Also du musst wirklich da aufpassen, was du tust. Und das Ganze ist also nicht nur bei Orkan oder Windstärke 11, sondern das habe ich schon bei Stärke 5 und 6 erlebt, wo wirklich gute, schöne Wellen sind. Und wenn du auf so einem Schiff bist, dann hast du... Ich will euch das einfach mal vor Augen führen. Hast du keinen Moment der Ruhe. Du hast nichts Festes. Du kannst nichts sehen. Du bist manchmal auch drinnen. Du kannst keinen Horizont sehen. Und du hast nichts Berechenbares. Und du hast schnell wechselnde Richtungen. Rauf, runter, seitlich, oben, unten. Das überrollt dich alles. Und das ist das, was hier der Jakobus als Wort in sein Wort einbaut. Und wenn wir jetzt mal die Beurteilung in der Bibel sehen, dann geht es doch da um Zweifel. Das ist der Hintergrund. Wir sind ja mit den Wellen verbunden mit dem Zweifel. Das heißt, du bist mal oben, mal unten. Du bist nie stabil in einer ruhigen Lage. Und da haben wir zwei verschiedene Arten von Zweifel. Einmal der positive Zweifel und einmal ein negativer oder auch man kann sagen sündiger Zweifel. Für den positiven Zweifel habe ich ein Beispiel von Nathanael. Nathanael wird darauf hingewiesen, dass Jesus da ist. Und er sagt, ja, der aus Nazareth. Und dann sagt er, verkürzt das mal ein bisschen, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Merkst du was? Rein in den Abgrund. Gell? Da hat er doch schon sich selbst mit dem Wellenspiel wieder von oben nach unten gesaust. Dann haben wir noch einen, ne? Thomas glaubt Alles ist in Ordnung, er hat Jesus erlebt, aber die Auferstehung, dass der schon wieder unterwegs ist, das muss ich erst sehen, das glaube ich nicht. Rams, rein ins Wellental. Gell? Das sind die positiven Zweifler. Und jetzt kommen wir auf die negativen. Das sind die, die Gottes Wort zwar kennen und lesen, aber die ganzen Verheißungen, die werden alle über Bord geschmissen. Und die sind natürlich in ihrem Leben auch manchmal oben drauf und sagen, mir geht's ja gut. Und dann, wenn jemand ihnen das Wort Gottes bringt, dann negieren sie alles und fallen damit wieder in das Wellental rein. Und solche Menschen, die brauchen wir ja nicht. Ja, jetzt werde ich ganz einfach, Conny, nochmal auf die Verse 7 und 8 kommen. Und da würde ich dich bitten, dass du die nochmal vorliest.
Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten. Und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein.
Ja. War das 7?
Und 8.
Und 8, gut, ja. Ein solcher Mensch ist das natürlich der Zweifler. Nicht? Wir sind jetzt wieder bei Jakobus, die Wellen und Wind und Seefahrt haben wir jetzt ein bisschen in den Hintergrund geschoben. Das Generalergebnis von so einem Menschen, der zweifelt, ist doch klar. Sein Gebet ist umsonst. Da passiert nichts. Wenn der betet, wird nichts passieren. Und dies Bekommen oder Empfangen, das führt auf die Bergpredigt zurück. Da lesen wir in Matthäus 7, Vers 8 ja oft genug etwas darüber, was Jesus gerade dazu sagt. Hier haben wir wieder das Zitat von Bibelstellen, die im Evangelium von Jakobus hergenommen werden. Und der Mann hat zwei Seelen in sich, heißt es, der Zweifler. Und da fällt mir natürlich gleich wieder ein, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, das hat Goethe, glaube ich, mal geschrieben. Ne? Das hatten wir. Ich habe gestern ja kurz angedeutet, da hatte ich das auch schon gesagt. Zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Das heißt, wir haben zwei Seelen und die zwei Seelen ist etwas, was auch für Sünde steht. Das ist nicht in Ordnung. Zwei Seelen ist kein gottgefälliges Leben. Und wenn wir dort auf das Glaubensbekenntnis der Israelis zurückkommen, 5. Mose, da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott liebhaben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das heißt mit ganzer Seele und nicht mit halber Seele und auch nicht mit einer zweiten Seele, sondern mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Also ein ungeteiltes Herz soll an Gott hängen. Dann haben wir noch das Wort unbeständig. Das wird für Menschen gebraucht, die keine Ordnung in ihrem Leben haben. Die sind mal hü und hot, das ist immer alles oben und unten. Das ist genau das, was mit diesem Wellengang. Und ich erinnere euch nochmal daran, nicht die Kräusel am Sonntag. Da sind echte Wellen, die manchmal Meter hoch sind. Und wie heißen die noch so? So Riesenwellen, die auch... Nee, das, die heißen noch so... Die Seefahrt hat, Entschuldigung, ich komme jetzt nicht drauf, fällt mir nachher wieder ein. Ist ja auch wurscht, aber es gibt Riesenwellen, wo die Seefahrer immer, die ja dann zurückgekommen sind und zur Übertreibung neigten, gell, die sind dann immer ausgelacht worden und haben gesagt, sowas gibt das gar nicht. So eine Riesenwelle, die haben wir noch nie erlebt. Und das ist dann tatsächlich so, ja, meistens sind in diesen Riesenwellen ja auch die Schiffe gesunken. Und dadurch konnten die Leute nichts mehr erzählen, die dann die erlebt haben. Nicht? Und die gibt es dann doch, weil einige das doch erlebt haben und haben durch Gottes Gnade überlebt. Keine Ordnung im Leben, hatte ich gesagt. Und Jakobus ist also klar und entschieden ein Mann der geistlichen Ordnung. Jakobus ist dieser Mann. Der ist ganz klar, der weiß ganz genau, der zitiert Jesus und der bringt das auch und der schreibt das an seine Landsleute, an seine Glaubensgenossen in der Diaspora. Wer unter dem Regiment der Gnade steht, gewinnt ein festes Herz. Das hatte ich vorhin schon beim Opfer gesagt. Gell? Das ist ja auch Zuversicht zu Gott und Beständigkeit. Das ist sein ganzes Verhalten. Und da heißt es ja im Wort, in all seinen Wegen. Und wenn wir jetzt nochmal einfach nur, will ich gar nicht groß darauf eingehen, die Kommentatoren, die fangen natürlich jetzt wieder an, wer ist denn der Herr, von dem hier gesprochen wird? Die einen sagen, das ist Jesus, und die anderen sagen, das ist der Vater im Himmel. Für mich ist es letztlich wurscht, weil ich einen dreieinigen Gott habe. Und der handelt, und manchmal handelt er durch Jesus und manchmal durch den Vater und manchmal durch den Heiligen Geist. Ich habe den dreieinigen Gott. Und da mache ich da keine Haarspalterei, sage ich mal. Entschuldigung für die Kommentatoren. Aber das ist meine Ansicht wichtig, dass der dreieinige Gott handelt. Und die haben sich das aufgeteilt und die sagen manchmal, jetzt hat mich der Peter so beschäftigt, Jesus, jetzt mach du mal weiter. Gell? Aber, ja, okay. Die Weisheit, also von der Jakobus, komme ich nochmal drauf zurück, ist die Weisheit von oben. Und genau das möchte ich nochmal einfach, die Weisheit von oben, die ist wichtig. Kannst du uns, Conny, nochmal den Hebräer 11,1 lesen? Das ist für mich der wichtigste Vers, damit der Weisheit aufzutun.
Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge.
Da haben wir es doch. Und genau das ist doch das, was wir bei den Zweiflern, die mit der Meereswoge verglichen werden, nicht haben. Das feste Vertrauen darauf, dass Dinge, die wir noch nicht sehen, passieren. Und da müssen wir manchmal auch aushalten. Und da müssen wir Geduld haben. Und das ist ja auch das, was im Jakobusbrief schon anfangs zitiert wird. Dass wir einfach daran festhalten und Glauben leben. Das heißt, ausharren, wenn wir gebetet haben, dann wird es auch passieren. Amen. Also die Weisheit von oben ist eine Geistesgabe. Und wir werden, wenn wir diese Geistesgabe haben, auch mit Anfechtungen fertig, wenn wir noch auf den ersten Teil wieder schauen. Und wir werden dann erhört und auch mit Worten ausgerüstet, die wir in diesen Fällen äußern, wie wir uns äußern sollen. Zum Schluss habe ich noch eine Betrachtung, wenn mancher sich jetzt fragt, kann ich überhaupt so beten? Das höre ich auch manchmal. Kann ich überhaupt so beten? Mein Glaube ist doch noch so schwach. Ich bin doch erst junger Christ. Und ja, da tut es mir eigentlich immer weh, wenn ich sowas höre. Aber Gott kennt es auch. Jesus straft zwar die Menschen, du Kleingläubiger. Ich zeige jetzt hier nicht mit Fingern, du Kleingläubiger, aber hilft ihnen ja doch. Diese Bootssituation, wo die in wirklich einem schweren Seegang unterwegs sind, da sagt er, ja, warum habt ihr mich geweckt, ihr Kleingläubigen, ihr hättet doch auch tätig werden können, aber er stillt ja doch die Wellen. Er sagt ja, jetzt, Etchepetsch, das habt ihr davon, jetzt sieht mal zu, wie ihr mit den Wellen fertig werdet. Nein, das ist einfach nur die Anregung, dass wir merken, hey, das geht noch mehr. Und auch die Kleinmütigen, die empfangen Trost und Gott sieht auch in deren Herz und lässt es da, auch wenn es aufrichtig ist, gelingen. Das muss natürlich sein. Kleinglaube und ein kleinmütig zu sein, dass man nicht eben, wenn man, ja gut, man kann natürlich auf Hebräer 11 an die Glaubensmänner jetzt schauen. Und sagen, ja, so wie die unterwegs waren, komme ich ja nie hin. Gell? Verstehst du? Das kann ja jemand sagen. Ich sag auch, ich will da auch einmal stehen in der Reihe. Ich habe einen Glauben, mit dem kann ich Berge versetzen, so wie es in 21,21 von Matthäus ja steht. Aber Gott sieht in die Herzen und lässt es gelingen. Denken wir doch mal an die Frau, die nur den Saum von Jesus Gewand anfassen wollte. Die hatte kleinen Glauben, aber den hat sie permanent zum Ziel gebracht und sie ist geheilt worden. Finde ich toll. Und es ist allerdings notwendig, dass man sich an Gott alleine klammert und nicht an andere Mächte. Dass wir nicht zwei Seelen in unserer Brust haben, die brauchen wir nicht. Dass wir einen Gott haben, einen dreieinigen Gott, an dem wir hangen und der uns dazu bringt, dass wir auf Kurs bleiben durch sein Wort, durch die Gemeinde, durch Predigten, durch Gespräche und der uns eben dahin bringt, was die Conny uns jetzt vorlesen wird. Einer meiner Lieblingsverse.
Lehre mich so zu handeln, wie du es willst, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich wieder über ebenes Land.
Da haben wir kein Wasser, da haben wir keine Wellen, da haben wir kein Hoch und Tief, da haben wir kein Auf und Ab, da haben wir ebenes Land, da haben wir Ruhe, da haben wir Gottes Segen. Und er lehrt uns, wodurch? Durch sein Wort. Und wenn wir da hinkommen, was wollen wir eigentlich mehr?
Amen.
Wir haben ein ruhiges Leben. Und wenn wir da in die Weltgeschichte im Augenblick schauen, dann haben wir eigentlich Ruhe in uns. Ich jedenfalls habe sie. Und Gott wird uns in Situationen, die vielleicht auf uns zukommen, dann eben durch seinen Geist Weisheit geben, wie wir damit fertig werden sollen. Vielleicht öffnet das die Türen für viele Menschen, die dann in die Kirche kommen, die in die Gemeinde kommen. Lassen wir es mal so stehen.
Amen.
Amen, 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 Amen. Ich verabschiede mich von unseren Zuhörern im Internet und werde sie segnen. Ich segne euch in Jesu Namen. Habt eine gute Woche und ich freue mich auf nächsten Sonntag. Haha, nächsten Sonntag ist Pfingsten, ne? Ja, nächsten Sonntag ist Pfingsten. Nein, nächsten Sonntag ist Pfingsten. Mhm. Doch, doch. Also, bis Pfingsten. Ciao, ciao.